SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit deutschsprachigen Bestsellerromanen und mit solchen, die es werden können. Wir spielen in der kommenden Stunde Musik aus dem neuen Album von Herbert Grönemeyer, der nun wirklich seit Jahrzehnten die Massen mit einem ganz eigenen Tonfall in seinen Songtexten begeistert.
Für Angst haben wir die falschen Nerven. Von der Substanz her sind wir ein perfektes Team. Wir müssen uns voreinander nicht verbergen. Jeder weiß, den anderen mitzuziehen. Ja, seien wir ehrlich, alles ist gefährlich. Hasardeure haben gerade einen Lauf. Wir glauben an Wunder, nehmen kein Befund wahr. Uns geht es gut und wir tauen gerade auf.
Tumult heißt das neue Album von Herbert Grönemeyer und natürlich liegt auch das wieder ganz vorne in den Verkaufscharts. Grönemeyer ist ein Künstler, der trotz seines großen Erfolgs authentisch geblieben ist, der sich und seinen Stil seit den großen Hits wie Männer oder Bochum treu bleibt und sich dabei doch weiterentwickelt. Sind das vielleicht auch Kriterien, die gelten, wenn es um die Frage geht, wie ein breites Publikum auch in anderen Kultursparten erreicht werden kann? In der Literaturszene wird immer mal wieder über die Bestsellerformel diskutiert. Sex sells, heißt es da. Und geschichtsträchtige Themen rund um den Nationalsozialismus würden auch immer gehen. Aber stimmt das? Die aktuelle Debatte um den Roman Stella von Takis Würger, der die Geschichte der jüdischen Kollaborateurin Stella zu literarisieren versucht, scheint die Annahmen zu bestätigen. Trotz sehr schroffer Verrisse erwartet die Branche, dass das Buch bald auf den Bestsellerlisten steht. In dieser Sendung aber soll es eher um das gehen, was man gute Unterhaltung nennt. Es werden Bücher vorgestellt, die wie Dörte Hansens Roman Mittagsstunde schon Bestseller sind und neue Werke wie Gotteskind von John Ray, die nicht nur literarisch überzeugen, sondern auch das Zeug zum Verkaufsschlager haben. Eine Bestsellerformel aber kann auch ich Ihnen heute nicht verraten.
Wir sind tatkräftig, aber nicht sehr bescheiden. Die Nackenschläge haben sich übers Leben verteilt. Wir können besser in der Dunkelheit entscheiden. Tagsüber geben wir gerne den Feingeist. Ja, seien wir ehrlich, alles ist gefährlich. Hasardeure haben gerade einen Lauf. Wir glauben an Wunder, nehmen kein Befund wahr. Uns geht es gut und wir tauen gerade auf. Wecken uns das Glück lang, werden uns verwundbar. Werfen uns hinein in Taumel und Wirklichkeit. Wir ziehen keine Linie zwischen Leichtsinn und Liebe. Intensität und Gegenwart und alles gleich. Intensität und Gegenwart und alles gleich.
. 2015 war das große Jahr von Dörte Hansen. Mit ihren damals 51 Jahren war sie Debütantin und ihr Erstling Altes Land hat eine ungewöhnliche Karriere gemacht. Er wurde ein Überraschungserfolg, ein Megaseller und durfte als erstes Buch überhaupt den Titel Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels tragen. 2018 war für Dörte Hansen aber auch nicht schlecht. Ihr zweiter Roman Mittagsstunde ist im Oktober erschienen und sofort ein Nummer-1-Bestseller geworden. 3 Monate später steht das Buch immer noch auf Platz 2 der belletristischen Verkaufscharts. Woran liegt der Erfolg? Nur an dem Gesetz, einmal oben, immer oben? Nein, Dörte Hansen lohnt sich wirklich zu lesen und an ihren Texten kann man auch lernen, dass Wehmut und Melancholie beim Publikum genauso gut ankommen wie ein genauer Blick auf das, was auf dem Lande, fernab urbaner, hipper Großstadtkultur passiert. Ein Beitrag von Caroline Kurz.
Als literaturaffiner Mensch lernt man bei Zeiten, dem allzu populären zu misstrauen, das auf einem Buch der Bestseller-Sticker prangt, ist oft genug eher ein Hinweis auf das Knallige, den kalkulierten Tabubruch oder schlimmstenfalls das Slapstickhafte. Aber manchmal, Gott sei Dank, ist so ein Bestseller halt auch zu Recht ein Riesenerfolg. Frei von den genannten Effekten, ein wunderbarer kleiner Kosmos, den man gar nicht mehr verlassen mag. Genauso ein Fall ist Mittagsstunde von Dörte Hansen. Die Geschichte, die darin erzählt wird, könnte schlichter nicht sein. Sie handelt vom Vergehen eines Dörfchens auf der nordfriesischen Geest.
Der erste Sommer ohne Störche war ein Zeichen. Und als im Herbst die Stichlinge mit weißen Bäuchen in die Mergelkuhle trieben, war auch das ein Zeichen. »De Weltgeit, Öner«, sagte Marit Feddersen und sah die Zeichen überall. Die alten Ulmen starben einen Sommer später am Westerende, wo sie seit 100 Jahren Ast in Ast gestanden hatten. Ihre Blätter wurden plötzlich gelb, die Kronen kahl, im Juni schon. Sie standen noch ein Jahr wie abgedankte Könige. Dann kam Karl Martensen mit seinen Leuten und ihre Motorsägen kreischten lange, bis sie die Ulmenstämme auf dem Wagen hatten.
Es ist dieser spezifische Tonfall, auf den sich Dörte Hansen-Leser zu Hunderttausenden einigen können. Die Leichtigkeit, mit der die Sätze fließen, die aber nichts Triviales hat. Diese milde Melancholie, der Regionalkolorit, der Humor und die liebevolle Zuwendung, die die Autorin allen ihren Figuren zuteilwerden lässt. Ganz ausdrücklich auch den sonderbaren, verschrobenen und randständigen.
Man war gewöhnt an Marit Önnergang wie an die Kinder zu Silvester, die jedes Jahr als Rummelpott verkleidet an die Türen kamen. Selbst Pastor Ahlers nahm es hin, dass das Orakel in den weißen Klapperlatschen von Zeit zu Zeit durch die Gemeinde zog. Marit mit den Klapperlatschen und dem zerfledderten Erwachet-Heft gehörte zu den Leuten im Dorf, den Nachbarn und Bekannten, die durch die Hintertür in die Häuser kamen und auf den Küchenbänken sitzen durften. In den Liedern, die Marit sang, wollten die Menschen 17 sein. Mit 17 träumte man, dann kam das Glück, dann wurde alles gut. Dass manchmal auch das Unglück kam, das war ein anderes Lied. Mit 17 träumte man, dann kam ein Kind, dann wurde man verrückt. Vielleicht war man auch erst verrückt, dann kam das Kind. Die Reihenfolge war in Marits Fall nicht klar.
Bei allem Verzicht auf das Laute, Skandale gibt es bei Dörte Hansen durchaus auch. Sie präsentiert sie nur so beiläufig, dass man sie leicht übersehen könnte. Ob es nun um die ungeplante Schwangerschaft der 17-jährigen unverheirateten Marit Feddersen geht oder später im Buch um Ehebruch und andere Grenzverletzungen, immer werden diese Dinge ganz schwerelos und spielerisch in den Text hineingeschlenkert, wo das Publikum sie dann auflesen kann wie Ostereier und Stück für Stück ins Sammelkörbchen legen, bis endlich das vollständige Bild zu sehen ist, bis man meint zu verstehen, was wirklich los ist in Brinkebüll, jenem fiktiven, modellhaften Dorf in Nordfriesland. Wobei das, was wirklich los ist, im Grunde ganz normal ist, beziehungsweise, und das ist der Knackpunkt, normal war für eine bestimmte Art des Zusammenlebens in einer bestimmten Phase der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit, 1960er Jahre, das Dorf als Welt.
3 Tage noch bis Weihnachten. Sönke hoffte, dass der klare Frost bis zu den Feiertagen halten würde und dass der Bauch von Marit in diesen stillen blauen Tagen irgendwie verschwinden möge. Aus den Brinkebüller Köpfen, aus den Dorfgesprächen weggeblendet. Es war schon fast 3:30, als der Adventsfrühschoppen endete. Die Letzten lösten sich nur schwer von ihren Tischen, schrappten mit ihren Stühlen über Sönkes Eichenparkett. Sönke weckte Erich Beusen mit dem nassen Küchentuch und Haie Nissen nahm ihn mit, lag auf dem Weg. Sie schoben Arm in Arm die Dorfchaussee entlang. Die Straße war nicht breit genug. Sie würden eine Weile unterwegs sein.
Klatsch und Tratsch gehören zum Dorfleben wie das Melken morgens, das Melken abends und der regelmäßige Umtrunk im Gasthof von Sönke Feddersen, der im Ort auch De Kröger gerufen wird. Seine Frau heißt Elisabeth, wird aber von jedem Ella genannt. Die Tochter des Hauses ist jene Marit Önnergang, die das uneheliche Kind bekommt. Und weil Marit nicht in der Lage ist, für irgendwas und irgendwen Verantwortung zu übernehmen, kümmern sich sehr bald Sönke und Ella Feddersen um die Pflege und Erziehung von Marits Sohn. Sie nennen ihn Ingvar. Und dieser Ingvar Feddersen nun ist der offizielle Protagonist des Romans. Andere Figuren sind zwar ebenso wichtig, aber Ingvars Funktion besteht darin, die Gegenwart zu vertreten. Seine Geschichte ist die, die weitergehen muss. Und durch ihn wird gezeigt, was aus Brinkebüll geworden ist, viele Jahrzehnte nach den Adventsschoppentagen.
Die 9 Dorfbewohner sah man meistens nur am Abend oder Wochenende, weil sie Pendler waren, die zum Arbeiten nach Husum, Niebel oder Flensburg fuhren. Manche grüßten gar nicht, wenn man ihnen auf der Dorfstraße begegnete. Als die Tage länger wurden, ging Ingvar nach der Mittagsstunde jeden Tag mit Ella eine Runde. Sie war noch ziemlich gut zu Fuß. Jeden Dienstag kam der Bäckerwagen in das Dorf. Aus dem Wagen kam ein warmer, tröstlicher Geruch nach Brot und Kuchen, fast wie früher aus dem Fenster von Erich Beusens Backstube. Sie gingen auf dem Rückweg unten durch das Dorf zum Schulgebäude, das der Ortskulturring heute nutzte, fassten an die Tür, die immer abgeschlossen war.
Das Brinkebühl der Vergangenheit ist tot. Es gibt keine Schule mehr, keinen Lebensmittelladen, keine kleinen Bauern mit wenig Land und mehr als einer Sorte Vieh. Und Ingvar Feddersen hat ein schlechtes Gewissen. Sönke, der Kröger, hätte es gern gehabt, wenn Ingvar den Gasthof übernommen hätte. Aber Ingvar ist Akademiker geworden. Jetzt, mit fast 50, will er seine Schuld abtragen. Er hat ein Sabbatjahr genommen, eine unorthodoxe Dreiecksbeziehung samt WG in Kiel verlassen und ist wieder in Nordfriesland. Zu spät, das weiß er auch. Aber besser als gar nichts.
Ingvar half erst Ella und dann Sönke die paar Stufen hoch in das Café am Deich. Es gab noch einen Tisch am Fenster. Es war so warm, dass er den beiden Alten Eis bestellte. Sie schauten ungläubig, als ihre Becher kamen, groß und bunt, Sahnewolken, Streusel, Waffelherzen. Alles Gute nachträglich, dachte Ingvar, weil er zwei alte Kinder vor sich sitzen sah. Geestkinder, die ihr Leben lang zu kurz gekommen waren.
Mittagsstunde ist ein Roman voll warmer Erzählstimmungen, aber ohne Kitsch, mit einer ziehenden Wehmut, aber ohne klebrige Nostalgie. Ein Buch, das klug und in vielen Details beschreibt, was seit so vielen Jahren praktisch überall im ländlichen Raum geschieht, ohne eigentliche Wertung, aber doch auf eine Art, die den Verlust, der nicht mehr abzufangen sein wird, schmerzlich bewusst macht. Eine echte Kostbarkeit.
Caroline Kurz über den Roman Mittagsstunde von Dörte Hansen, der im Penguin Verlag erschienen ist.
Das Leben bleibt eine Reise, die passt. Das Leben ist eine Schneise, wir fahren durch und ab, du verstehst das ja.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Tommy Bayer, 1953 in Esslingen geboren, hat erstmal Malerei studiert, dann lange als Musiker und Liedermacher sein Geld verdient. Nach einer Lebenskrise wandte er sich dem Schreiben zu und veröffentlicht nun seit zwei Jahrzehnten regelmäßig im Abstand von ein, zwei Jahren seine Romane, die Unterhaltsamkeit mit Anspruch verbinden. Und mit dieser Mischung hat er sich ein in der Tat breites Publikum erschrieben. Einen Bestseller schrieb er mit dem Roman »Das Herz ist eine miese Gegend«, der Anfang der 1990er Jahre erschien. Sein neues Buch »Das innere Ausland« handelt von einem Mann, der noch einmal von vorne beginnen möchte. Das scheint ein Lebensthema des Autors zu sein und unser Rezensent Wolfgang Schneider ist beeindruckt, wie Tommy Bayer in diesem Roman seine Erzählstärken ausspielt.
So lässt man sich den Ruhestand gefallen. Ein geschmackvoll eingerichtetes Haus in der Provence, umgeben von Olivenfeldern, dazu ein Garten im Schatten einer Pinie, ein paar gute Flaschen Wein im Keller und ein wohlbestücktes Lesezimmer. Eine Hälfte dieses Anwesens bewohnt Andreas Vollmann, ein pensionierter Eisenbahner, die Hauptfigur des Romans. Es wäre aber kein Roman, wenn dieses Idyll nicht Schieflage hätte. Und zwar nicht nur, weil der Hund des Nachbarn ein neurotischer Dauerbeller ist.
Das Alleinsein, dem ich zwar noch keine guten Seiten abgewinnen konnte, aber das ich immerhin inzwischen kennengelernt und mit dem ich mich abgefunden hatte, war ohnehin die Lebensform, die mir jetzt für den Rest meiner Jahre blühte. Besuch war nicht vorgesehen und Verwandtschaft schon gar nicht.
Gerade ist der einzige Mensch an Krebs gestorben, dem Andreas Vollmann noch eng verbunden war. Seine 4 Jahre jüngere Schwester Nina, mit der er sich das Haus teilte. Sein Berufsleben als Nachtzugschaffner, begonnen mit der Hoffnung auf Weltläufigkeit und romantische Abenteuer, ist enttäuschend verlaufen. Die Beziehungen mit Frauen ebenso. Nun hat sich der Mitsechziger verkapselt in seiner provenzalischen Idylle, hat sich als existenzieller Exilant eingerichtet im inneren Ausland, wie er sein titelgebendes Lebensgefühl einmal benennt. Auch mit der Sprache gibt er sich nicht viel Mühe, belässt es lieber bei einem rudimentären Einkaufsfranzösisch, das ihm unangenehme Zwischentöne und Nebengeräusche in der menschlichen Kommunikation erspart und es bei einer distanzierten Freundlichkeit belässt. Kurz, Andreas Vollmann pflegt die kultivierte Resignation an der Schwelle zur Misanthropie. Doch dann geschieht das Unerwartete. Besuch und Verwandtschaft stellen sich ein, in Gestalt seiner 40-jährigen Nichte Malin, von der Andreas bis dahin überhaupt nichts wusste. Sie ist eine Bankangestellte und hat gerade ihren Mann verlassen. Dass ihm seine Schwester Nina die Existenz ihrer Tochter verheimlicht hat, ist für Andreas Vollmann verstörend.
Wieso hatte sie nichts von einem Kind erzählt? Das passte nicht zu ihr. Nina war die Art Mensch gewesen, die alles ausspricht, egal ob es peinlich, beschämend oder verletzend war. Ihre gedankenlose Ehrlichkeit hatte so manchen Menschen irritiert. Dass sie ein solches Geheimnis über all die Jahre bewahrt haben konnte, schien mir einfach unvorstellbar. Allerdings hatte sie auch ihren Krebs für sich behalten.
So wenig kennt man selbst die allernächsten Menschen. Es ist viel Verschwiegenes, Verheimlichtes in Tommy Beyers Roman. Und viel Familiendrama. In Rückblenden wird die Geschichte von Andreas und seiner Schwester Nina erzählt. Schon in der Kindheit haben sie schreckliche Erfahrungen gemacht. Erst starb ihre Mutter bei einem Autounfall, an dem die Kinder eine gewisse Mitschuld trugen, bald darauf der Vater an einer heimtückischen Krankheit. Die Geschwister wuchsen getrennt bei Pflegeeltern auf und dennoch entstand zwischen ihnen eine Vertrautheit, die über gewöhnliche Geschwisterbande hinausging. Aber was hat es nun mit der verheimlichten Tochter und Erbin auf sich, die bald nach dem Tod der Schwester bei Andreas in der Provence auftaucht? Es gab ein weiteres Trauma in Ninas Leben. Damals, in den verwilderten 70er Jahren, lebte sie in einer amerikanischen Hippie-Kommune. Sie wurde schwanger, aber bei der Geburt gab es Komplikationen. Sie fiel für Wochen ins Koma und später erzählte man ihr, das Kind sei gestorben. In Wahrheit hatte ein Paar mit dem entwendeten Baby die Kommune verlassen. Jahre später erfuhr Nina von diesem ungeheuerlichen Betrug und machte mit Hilfe eines Detektivs das Paar in Deutschland ausfindig. Aber dann wagte sie es doch nicht, die inzwischen 10-jährige Malin aus der falschen Familie herauszureißen. In einem Rechenschaftsbrief an die Tochter, der sich im Nachlass findet, vergegenwärtigt Nina ihr Dilemma.
Und wenn ich mit der Polizei vor der Tür eures Hauses in Bad Godesberg stünde, dir erklärte, ich sei deine wirkliche Mutter und du würdest jetzt mit mir zusammenleben, deine bisherigen Eltern nie wiedersehen und trotzdem glücklich sein, du wärst entsetzt und verzweifelt und könntest diese fremde Frau niemals lieben.
Unerkannt suchte Nina fortan die Nähe der Tochter, wo und wann immer sie konnte, mischte sich in Schultheateraufführungen oder saß ein paar Tische entfernt von ihr in Cafés. Sie wurde zur melancholischen Beschatterin ihres Kindes und richtete sich in ihrer Unglücksgeschichte ein, ohne je auch nur ein einziges Wort mit ihrem Bruder darüber zu sprechen. Enttäuschung und Verlust sind Leitmotive dieses Romans. Genauer, es ist eine einzige Verkettung von Verlusten. Tommy Beyer serviert eine Doppelpackung Schicksal, aber ohne dass es melodramatisch oder unglaubwürdig würde. Das liegt nicht zuletzt an der kontrastierenden, ruhigen Gegenwartshandlung des Romans, die den neuen, gemeinsamen Alltag von Andreas und Malin zeigt. Gespräche, Kochen, Gartenarbeit, Spaziergänge durch die südfranzösische Umgebung. Wir erleben besonnene Menschen in der Bemühung, mit den unverhofften Wendungen ihres Lebens klarzukommen. In diese Passagen werden die schicksalsträchtigen Rückblenden eingefügt und Stück für Stück die Lebensgeschichten der Figuren erzählt, sodass sie sich allmählich wie ein Mosaik zusammenfügen. Tommy Beyer war in seinem Vorleben zwar nicht Schlafwagenschaffner, aber ein sensibler Liedermacher, der mit seiner Band ein halbes Dutzend Schallplatten aufnahm und gelegentlich auch in Dieter Thomas Hecks Hitparade auftrat. Lang ist's her. Auch als Autor von mittlerweile 18 Romanen hat er sich einen gewissen Ruf als Romantiker und Frauenversteher erarbeitet. Gerade deshalb darf man feststellen, das innere Ausland ist angenehm frei von Schlagersüßlichkeit und Liebesgesäusel. Im Gegenteil, geschickt spielt Bayer diesmal mit der Erwartung der Leser, die bei der Ankunft Maliens womöglich damit rechnen, nun werde eine unerlaubte Liebe zwischen Onkel und Nichte schwül in Szene gesetzt. Dieser Triebwagen wird zum Glück nicht aufgegleist. Das Schöne ist gerade, dass Bayer die große Nähe und Verbundenheit der beiden Figuren glaubhaft machen kann, ohne dafür Liebe und Leidenschaft, die üblichen Bindemittel in Romanen, in Anspruch zu nehmen. Andreas hat die große Liebe im Übrigen nie kennengelernt, auch wenn der ihm vom Autor zugeteilte Beruf als Chiffre der Sehnsucht zu verstehen ist.
Ich erzählte ihr von den ersten Jahren bei Transeuropa Nacht, in denen sich alles noch wie Aufbruch angefühlt hatte und ich voller Hoffnung gewesen war auf etwas, das ich nie benennen konnte: Liebesabenteuer, eine Zukunft in Metropolen wie Paris oder Wien, die Teilhabe an irgendetwas, von dem ich nie herausfand, was es sein könnte.
Teilhabe, wenn man so will, wird ihm nun auf ganz andere und unerwartete Weise noch spät möglich. Denn Marlin, noch eine Überraschung am Ende, ist schwanger. Und es sieht ganz so aus, als würden die beiden zu einem familiären Miteinander in ihren Haushälften finden. Der melancholische Sound, die schlichte Sprache, in der komplexe und heikle Gefühlslagen ausgedrückt werden, die hintergründige Psychologie, die sich weniger durch analytische Kommentare als durch die Feinheiten der Darstellung vermittelt, das sind die Qualitäten des Erzählers Tommy Bayer. Sie bewähren sich in seinem neuen Roman.
So geht gute Unterhaltung. Wolfgang Schneider über Tommy Bayers Roman Das innere Ausland, für uns auch das SWR2-Buch der Woche.
Im Osten fließt ganz seelenruhig die Adria, es riecht noch leicht nach Meer. Die Hoffnung auf ein Leben, das viel besser ist, brachte sie hierher. Die junge Frau mit dem ruhigen Gesicht, die nun auf hohen Schuhen an dieser Straße steht. Im Paradies entlang der Wiesen und all den Fabriken, denen die Arbeit fehlt. Und all die Träume, all die Zukunft, all die Hoffnung, auf der man sie hierher gespürt. All die Träume sind nun verloren. Auf der Strada di Amore.
Der amerikanisch-österreichische Autor John Wray, geboren 1971 in Washington, gilt seit vielen Jahren als literarischer Geheimtipp, und zwar in den USA genauso wie im deutschsprachigen Raum. Seine Romane, für die er zahlreiche Preise erhalten hat, schreibt Wray in englischer Sprache. Der Autor hat aber vor 2 Jahren die Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises auch mit einer auf Deutsch verfassten Kurzgeschichte beeindruckt, in der sich aus einem Telefongespräch ein furioser Mix aus Horrorszenen, Psychodramen und historischen Reisebeschreibungen entwickelt. John Wray, der mit Nachnamen eigentlich Henderson heißt, ist ein Schriftsteller, der in seinen Arbeiten ohnehin auf sehr subtile Weise mit Bedeutungs- und Zeitachsen, mit medialen und literarischen Verweisen und diversen Identitäten zu spielen weiß. So ist das auch in seinem neuen Werk Godsend der Fall, das nächste Woche unter dem deutschen Titel Gotteskind im Rowald Verlag erscheint und über das ich nun mit Birgit Koss sprechen möchte. Guten Tag, Frau Koss.
Guten Tag, Herr Otte.
Aidan Gray Sawyer möchte in Pakistan eine Koranschule besuchen, eine der berühmt-berüchtigten Medresen im Grenzgebiet zu Afghanistan. Sie möchte alles zurücklassen, vor allem das als große Leere empfundene Leben im kalifornischen Santa Rosa. Bevor sie aufbricht, verabschiedet sie sich von Mutter und Vater. Vielleicht stellen Sie uns, Frau Koss, zunächst einmal die Eltern unserer Heldin vor.
Ja, die Mutter ist psychisch krank sicherlich, sieht immer nur das Schlimmste im Leben und ist inzwischen schwere Alkoholikerin, sodass Adam Grace sich um sie kümmern musste, die Laken ausgewaschen hat, wenn die Mutter völlig unzurechnungsfähig war. Und die Tochter sagt zur Mutter, wahrscheinlich bist du froh, wenn ich einfach weg bin und wir keine Beziehung mehr haben. Der Vater ist Islamwissenschaftler an der Universität und hat so auch in Aidan Gray Sawyer den Wunsch geweckt, sich mit dem Islam zu beschäftigen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist der Vater eigentlich auch weg von der Familie. Er hat sich nämlich von seiner Frau getrennt, hat eine neue Frau, was seine Tochter auch als nicht ein gottesfürchtiges Leben empfindet.
Im Grunde genommen könnte man Verständnis haben, dass die junge Aiden Grace Sawyer weg will aus diesem Elternhaus. Nun hat sie sich ausgerechnet in den Kopf gesetzt, nach Pakistan zu fahren. Sie hat sich ihre langen Haare abgeschnitten, trägt einen weißen Kamis. Das ist das in vielen Ländern Südasiens übliche knielange Hemd. Sie sieht nicht mehr aus wie ein Mädchen. Und das ist nämlich wichtig, denn sie wird bald in eine rigide Männergesellschaft eintauchen. Für das weibliche Geschlecht ist die pakistanische Medrese jedenfalls eine Tabuzone. Warum? In alles in der Welt nimmt sie das Risiko in Kauf, als Lügnerin an den Pranger gestellt zu werden, was ja dort auch nicht ganz ungefährlich ist.
Wohl wahr. Aber für sie ist dieser Islam, diese Auseinandersetzung mit dem Glauben, das, was sie als Sinn in ihrem jungen Leben sucht. In den Schriften hat sie eine Wahrhaftigkeit gefunden in einer Moschee. In Santa Rosa gibt es das auch. Sie einfach Menschen gesehen, die vom Glauben beseelt waren, und das möchte sie auch. Und außerdem, sie ist ja auch eine absolute Außenseiterin zu Hause, in der Schule, überall. Sie hat nur einen einzigen Freund, das ist Decker. Und Decker kommt auch, beziehungsweise seine Eltern kommen aus Pakistan, sogar aus dem Grenzgebiet. Sie sind Pashtunen, also da gibt es auch schon die Verbindung zu Afghanistan. Und Decker hat sich auch schon mit diversen Schriften beschäftigt, sodass man schon ahnt, na, das geht nicht nur um Glaubensfragen, das kann auch noch um mehr gehen. Und somit ist die einzige Chance für sie, aber diesem Leben, diesem Glauben, dieser Schule so nahe zu kommen, eben der Rollentausch. Und sie fühlt sich ja in ihrer Rolle als Frau auch gar nicht wohl. Von daher ist es für sie auch keine Schwierigkeit, diese Rolle aufzugeben.
Ihr Freund Decker, ein Halodri, begleitet sie dann auch Richtung Pakistan. Trotzdem scheint ihm der Trip nicht ganz so geheuer zu sein. Warum nicht?
Also er ahnt schon, dass das eine sehr gefährliche Reise werden kann. Und er sagt am Anfang auch noch ganz klar, also ich möchte auf jeden Fall nach 6 Wochen wieder gesund zurückkommen, und zwar mit all meinen Körperteilen. Ich habe keine Lust, hier gesteinigt zu werden oder ähnliches. Er schlägt ihr auch irgendwann vor, unterwegs auf dem Weg im Bus, ob sie sich nicht lieber in eine Burka verhüllen will. Das wäre doch eigentlich viel sicherer. Aber das ist alles nichts für Aiden Grace. Sie will also wirklich als junger Mann dort auftauchen.
Und wie wird sie nun in der Koranschule aufgenommen?
Dort ist man ganz begeistert, dass ein junger Amerikaner sich so für den Glauben und für diese Menschen in dieser Abgeschiedenheit interessiert. Und das muss man auch sagen, das ist ja eigentlich auch der Kniff. Es geht ja nicht nur um das Spiel mit den Geschlechtern, sondern auch mit den Kulturen. Das, was sie anders macht, diese jungen Männer, die dort in dieser Koranschule sind, die haben wenig Kontakt nach außen. Die wissen nicht, was Amerika ist. Die wissen gar nicht, wie Amerikaner sich verhalten. Das heißt, immer wenn sie sich anders verhält, als junge Männer dort es tun, dann kann man das auch der anderen Kultur zuschieben. Deswegen denke ich, ist es auch relativ einfach, dass das aufgeht. Sie macht natürlich auch alles. Also sie bandagiert sich die Brust. Sie ist auch ein sehr schmales Wesen. Sie muss natürlich sehr aufpassen, dass sie im ganz alltäglichen Leben nicht auffällt. Und ich denke, so die einfachen Menschen in dieser Schule, die nehmen sie auch erstmal gar nicht weiter wahr, bestaunen sie so ein bisschen wie so ein Paradiesvogel. Decker sagt doch irgendwann mal, du könntest auch Hörner haben, das ist völlig egal. Du bist einfach sowas Fremdes für die hier alle. Wer sich immer sehr für sie interessiert, sind die gebildeteren Menschen, die irgendwie spüren, du bist eine besondere Person, irgendwas ist an dir. Aber wir alle kennen ja auch das Phänomen, dass man eigentlich immer nur das wahrnimmt, was man wahrnehmen will, und das, was einem vertraut ist. Und wenn etwas anders ist, dann ist man ein bisschen verwirrt, aber es gibt so bestimmte Grenzen. Und dass sich eine Frau tatsächlich in diese Mätresse einschmuggelt, das erscheint allen so unwahrscheinlich, dass sie diesen Gedanken gar nicht zu Ende denken.
John Wray spielt hier sehr gekonnt, wie ich finde, mit den Ressentiments auf beiden Seiten. Das sind ungeheuer intensive Szenen in der Koranschule, und dort freundet sie sich dann auch bald mit einem Mann namens Zia Khan an, und über den gelangt sie dann tatsächlich auch in die Welt des militanten Dschihad. Wie gelingt es ihr denn, weiterhin die Tarnung aufrechtzuerhalten?
Indem sie einfach immer sehr gläubig ist und sich auch sehr abschottet auf der anderen Seite und indem sie auch alles mitmacht. Und dass das wirklich funktionieren kann, das hat man ja auch in anderen Geschichten schon gesehen. Es ist im letzten Jahr ein Roman von einer saudi-arabischen Schriftstellerin Raja Alam erschienen, Sarab. Das ist eine ähnliche Geschichte, nur quasi ist der Weg andersrum. Es ist ein junges Mädchen, was in einer Familie aufwächst, wo die Mutter zutiefst empört ist, dass sie eine Tochter und einen Sohn geboren hat und erzieht beide Kinder wie Jungen. Und als die Eltern sterben, geht der Zwillingsbruder zu einer radikalen muslimischen Gruppe und die Zwillingsschwester geht einfach mit. Und das sind dann diejenigen, die 1979 in Mekka die große Moschee besetzen. Und diese ganzen Szenen, wie das sich so abspielt in der Mätresse, in dem Kampf, ob das nicht auffallen müsste, dass da eine Frau dabei ist, die sind sehr, sehr ähnlich. Von daher finde ich das ganz spannend, dass diese Strukturen tatsächlich so beschrieben werden. Es würde mich auch sehr interessieren, ob John Way dieses Buch kennt. Und wenn man bis zum Äußersten in seiner eigenen persönlichen Anpassung geht, dann färbt das auch auf die Umgebung ab, sodass sich, glaube ich, wirklich keiner traut, sich vorzustellen, dass hinter diesem Wesen eine Frau sein kann. Und wenn man jetzt die Beziehung zu Zia Khan ein bisschen genauer anschaut, da gibt es ja schon eine große Anziehung. Und Zia Khan fragt ja auch irgendwann, bist du so einer von diesen Männern, die da in einigen Städten anderen Männern zu Diensten sind, bist du so ein Freudenjunge? Und sie guckt ihn an und sagt, nein, das bin ich nicht.
Um was für ein Romangenre handelt es sich bei Gotteskind überhaupt? Ist es eine religiöse Coming-of-Age-Geschichte, ein wilder Abenteuerroman oder eher ein düsteres Horrormärchen? Ich habe das alles drei in diesem Text gelesen. Wie waren da Ihre Lektüre-Erfahrungen?
Das würde ich auch so sehen. Also für einen Coming-of-Age-Roman kriegt man ein bisschen noch zu wenig mit. Man kann sich vieles denken, warum die Adam Grace, die dann ja Süleyman wird, so ist, wie sie ist. Und natürlich sind diese eindrücklichen Schilderungen auch von diesen Strukturen, die da herrschen in diesem pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet, so, so spannend. Und auch die Beschreibung auch von der Landschaft, von allem, was da sich so abspielt, dass man sich auf der einen Seite fragt, wie hat der Autor das alles recherchiert? Und es entspricht aber auch, denke ich, vielem von dem, was wir so über Zeitungsberichte und Sonstiges im Kopf haben. Und von daher ist diese Mischung dieser Genres, denke ich, das, was es wirklich am allerbesten trifft.
Auch in Gotteskind, Sie haben vorhin schon einige Verweise gebracht und Sie haben auch gesagt, da scheint ein Autor recherchiert zu haben. John Ray ist wohl ganz offensichtlich auch mal in Afghanistan gewesen. Mhm. Tatsächlich fließen auch jede Menge Literatur bzw. Filmgeschichte in den Roman. Immerhin erinnert Aidens Verwandlung an den Plot von Yentl, einem erfolgreichen US-amerikanischen Film mit Barbara Streisand. Je mehr man sich mit den Erzählebenen dieses Romans beschäftigt, desto geheimnisvoller wird die ganze Geschichte. Und ich glaube, das liegt auch an der Erzählperspektive, dass Ray nämlich mit einer kühlen Halbdistanz diesen Roman ausbreitet. In welcher Weise ist denn tatsächlich diese dritte Person hilfreich, um diese Geschichte zu erzählen? Man stelle sich nur vor, er hätte es in der ersten Person Singular erzählt.
Das wäre nicht gegangen. Ich glaube, dann wäre die Geschichte nicht aufgegangen. Ich glaube, diese Distanz ist nötig, um auch so die Fragen, die sich einem beim Lesen auftun, um denen nachgehen zu können. Es ist ja so, ich finde, die beiden jungen Amerikaner am Anfang, die sind ja nicht wirklich sympathisch, dass man sagt, wow, das ist jetzt aber eine spannende Geschichte, was die sich da zutrauen und was die machen, sondern man schaut ja eher mit einer gewissen Distanz auf sie. Man kann sich mit ihnen auch nicht identifizieren. Auf der anderen Seite stellt sich immer so die Frage, ja, was sind denn das eigentlich für junge Menschen, die so radikal sich bestimmten Ideen anschließen, die sich dann auch durchaus bereit erklären, in den Kampf zu gehen? Das geht ja bis hin zu der Frage, bin ich bereit zu töten und wen? Und schon am Anfang, als Adam Grace noch in Kalifornien ist, sieht sie ihre Schulkameraden und spielt so mit dem Gedanken, sagt irgendwann, die sind so ekelhaft, eigentlich würde ich sie lieber tot sehen. Wo man dann später sagt, oh Gott, ja, wohin wird das dann eigentlich führen, wenn man solche Gedanken in dem Alter hat? Andererseits hat man die wahrscheinlich auch mit 18, wenn man unglücklich ist und alleine ist.
Er spät verortet ja Wray seine Geschichte auf den Tag genau im zeithistorischen Kontext. Mhm. Die Gotteskrieger, unter denen dann auch Aidan Grace weilt, erfahren erst von den Anschlägen vom 11. September 2001. Und dann schicken die USA auch die ersten Bomben. Aidan kann vor ihrer Heimat, so könnte man das lesen, nicht fliehen und wir nicht vor dieser eindrücklichen Figur. Für mich ist dieser Roman ein erstes Highlight aus den Frühlingsprogrammen der Verlage, ein wahrlicher Page-Turner. Was meinen Sie, hat der Roman das Zeug zum Bestseller?
Kann ich mir gut vorstellen. Vom Thema her und auch so, wie es geschrieben ist, es ist sehr bildreich. Man kann sich gut in die Geschichte einfinden, man kann es auch schnell lesen. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was eine große Spannung hervorzieht, wo man sich viel Gedanken drüber machen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass der Roman großen Anklang finden wird in diesem Frühjahr.
Birgit Koss über den Roman Gotteskind von John Wray, der von Bernhard Robben für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen wurde. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Als Kellnerin frei leben in Europa, das hat man hier gesagt. Die Überfahrt zahlen erstmal sie die Schuld, tilgen sie leicht von ihrem Gehalt. Irgendwann war sie dann hier, doch was man ihr versprach, in der Ferne wurde nahe ersetzt durch pure Angst und den Zwang, für immer Schulden zu bezahlen. So steht sie an der Straße und ein Wagen hält nun an. Und all die Träume, all die Zukunft, all die Hoffnung, auf der man sie hierher gespült, all die Träume waren nur gelogen von der Strada Via Mo. Jetzt steht sie da in ihrer Scham, wenn die Familie nach ihr fragt, worauf sie sagt, dass sie gerade nicht kann. Und wieder hält ein weiterer Wagen an. Ein weiterer Wagen
an. Mit seinem Roman Vom Ende der Einsamkeit landete Benedikt Welz im Jahre 2016 einen überragenden Publikumserfolg. Innerhalb weniger Monate durchbrach Welz mit seiner Geschichte dreier Waisenkinder die Schallmauer von 100.000 verkauften Exemplaren. Insgesamt stand das Buch 30 Wochen in den Top 10 der Bestsellerliste. Nun hat Welz, der als eine Art Literaturwunderkind gefeiert wird und mit gerade mal 34 Jahren bereits 4 Romane veröffentlicht hat, erstmals ein Buch mit Erzählungen vorgelegt. Die Wahrheit über das Lügen, so der Titel, versammelt 10 Texte aus den Jahren 2008 bis 2018 und reicht damit zeitlich an Welz Anfänge als Schriftsteller heran. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Ein Mann bricht von seinem Ferienhaus in den Bergen zu einer kleinen Wanderung auf. Zuvor hat Henry, so heißt der Mann, noch einen erfolgreichen Geschäftsabschluss getätigt. Von seiner Frau verabschiedet er sich freundlich und verspricht, am Abend zur Feier des 8. Geburtstages seines Sohnes zurück zu sein. Seine kleine Tochter begleitet ihn noch ein Stück zur Straße, dann zieht er los. Während einer Rast auf einer Hütte trifft Henry einen alten Studienfreund, der ihm sein Beileid zum Tod seines Sohnes ausspricht. Eine Verwechslung, denkt Henry, und setzt seine Wanderung fort. Von nun an läuft alles schief. Er verknackst sich den Knöchel, es wird dunkel. Henry verliert die Orientierung und steht irgendwann verloren inmitten der Landschaft. In dieser ungemütlichen Situation beginnt er nun, sich grundsätzliche Gedanken über den Verlauf seines Lebens und den Zustand seiner Ehe zu machen.
Hatte er die Zuneigung seiner Frau wirklich zu schätzen gewusst? Er hatte diese Jahre für sich gebraucht und er hatte seine Firma aufbauen wollen. Das war ja keine simple Arbeit, die er da verrichtete. Das war rauschhafter Erfolg, das war Leidenschaft. Aber jetzt, allein in dem matschigen Wald, musste er sich eingestehen, dass er ein schlechter Vater gewesen war, vielleicht auch ein schlechter Mann.
Als Henry endlich im Dunkeln nach Hause gefunden hat, hat sich die ganze Welt verändert. Seine Frau empfängt ihn kühl und er erfährt, dass seine Tochter schon längst erwachsen ist und im Ausland lebt, während sein Sohn offenbar tatsächlich schon vor Jahren gestorben ist. Mit dieser Erzählung, die den Titel »Die Wanderung« trägt und in ihrer Struktur stark an Peter Stamms Roman »Weit über das Land« erinnert, eröffnet Benedikt Wells seinen Erzählungsband. Es ist die neueste und mit Abstand stärkste Geschichte des Buchs. Sie wirkt deshalb nach, weil sie mit einer Konsequenz geschrieben ist, an der es den meisten anderen Erzählungen mangelt. »Die Wanderung« ist ein Text, in dem es sich nicht wohlig einrichten lässt, der Unbehagen erzeugt und einen Rest an Geheimnis für sich behält. Man muss sich Benedikt Wells nach der Lektüre seiner Erzählungen als einen freundlichen Menschen vorstellen, der niemandem wehtun möchte. Das Unangenehme, das Schlechte und Grausame blendet Wells keinesfalls aus, aber er setzt stets ein Gegengewicht, das die Dinge wieder zu harmonisieren vermag. Eine kurze Geschichte beispielsweise spielt in einem Internat. Nun ist aus der Weltliteratur bekannt, dass es dort selten einmal lustig zugeht, es sei denn, man befindet sich auf Burg Schreckenstein. Bei Benedikt Wells hingegen liest sich das folgendermaßen.
Es war ein staatliches Internat. Liebevoll, aber ärmlich. Beim Frühstück gab es nur jeden zweiten Tag Salami und Käse. An den anderen Tagen Butter und Marmelade. Wie früher bei den lustigen Taschenbüchern, bei denen auf zwei farbige Seiten immer zwei schwarz-weiße folgten.
Harmloser geht es im Grunde kaum noch. In einer anderen Geschichte gerät ein Ehepaar in einen heftigen Streit. Anlass ist die Ankündigung der Frau, nach Jahren des Hausfrauendaseins wieder eine Arbeit aufnehmen zu wollen. Der Ehemann erinnert sie daraufhin an die depressive Phase, die sie vor Jahren einmal hatte.
Es war ein Nuklearangriff inmitten diplomatischer Verhandlungen. Unkontrolliert kamen weitere schmerzhafte Bilder und Erinnerungen hoch, aber auch, wie liebevoll er sich damals um sie gekümmert hatte.
Auch in diesem Fall setzt Wells ein nicht sonderlich originelles, stark negatives Bild, das noch im gleichen Satz relativiert und abgemildert wird. Der Erzählungsband führt vor Augen, dass hier ein Autor schreibt, der nicht auf ästhetische Verletzung, sondern auf menschliche Befriedung aus ist. Das ist kein Vorwurf, vielmehr eine mögliche Erklärung für Wells gigantischen Erfolg. Davon abgesehen erweist er sich durchaus auch als ein origineller Schriftsteller. In kitschiges Fahrwasser gerät Wells nur in einer einzigen Erzählung von hohem Fremdschämenpotenzial, in der sich eine erfolglose Schriftstellerin in ihre von Gott gesandte, menschgewordene Muse verliebt und sich zwischen dem Erfolg in der Kunst und der Liebe entscheiden muss. Ansonsten aber sind Wells Erzählungen durchweg gut ausgedacht und sauber zu Ende gebracht. Die Titelgeschichte, mit 70 Seiten die längste des Buches, spielt das Szenario durch, das nicht George Lucas die Star-Wars-Filme erfunden habe. An seine Stelle setzt Wells einen cinephilen Pizzaboten, den es im Jahr 1973 in eine Zeitmaschine verschlagen hat, sodass er Lucas seine Ideen klauen konnte, bevor dieser sie überhaupt hatte. Ein apartes Gedankenspiel mit hohem Nostalgiefaktor, allerdings auch, um im Bild zu bleiben, eine nette Geschichte ohne dritte oder gar vierte Dimension. Darüber hinaus hat Benedikt Wells einen Hang zu verallgemeinernden Sentenzen.
Das moderne Haus am Hang hatte sein Vater selbst entworfen, was gut zu ihm passte. Er hatte immer gern in seiner Fantasie gelebt.
So denkt ein Sohn in der abschließenden Erzählung 100.000 über seinen Vater. Das klingt zunächst gut, wird aber im Verlauf der weiteren Handlung weder eingelöst noch weiter thematisiert. Es bleibt eine leere Behauptung und wird dadurch als Beobachtung irrelevant. Die Wahrheit über das Lügen ist eine kleine Resteverwertung, die die Zeit bis zum nächsten Roman überbrücken soll. Kein Ärgernis, aber ein weiterer Beleg für die Erkenntnis, dass es bei fast jedem Autor Texte gibt, die vielleicht doch besser in der Schublade geblieben wären.
Christoph Schröder über den Erzählband »Die Wahrheit über das Lügen« von Benedikt Wells, herausgekommen im Diogenes Verlag.
Fällt dein Urteil bloß noch nicht, weil es mir sofort mein Rückgrat bricht. Was du zurücklässt, ist ein kalter Stein, ist ein verwirrtes Märchen von einem verlorenen Ich. Es handelt vom Bleiben und vom Gehen, dabei ist es gerade doch so schön. Lass uns einfach missverstehen,
und uns sanft verbergen. Wir sind füreinander ausersehen.
Annette Hess arbeitet seit 1998 hauptberuflich als Drehbuchautorin. Sie hat zum Beispiel die äußerst erfolgreichen Fernsehserien Weißensee und Kudamm 56 bzw. 59 geschrieben. Sie erhielt den Grimme-Preis und auch den Deutschen Fernsehpreis. Unlängst ist nun ihr erster Roman erschienen. Deutsches Haus heißt das Buch, das vom größten Strafverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte erzählt, nämlich vom 183 Verhandlungstage dauernden Auschwitz-Prozess. Wie man dieses in jeder Hinsicht anspruchsvolle Thema in einen Roman verwandelt und warum auch das Romandebüt von Annette Hess beim Publikum ankam, versucht Maya Fiedler zu ergründen.
Wir sitzen direkt mit am Familientisch. Mutter Edith verteilt Frankfurter Kranz auf das Geschirr ihres Mannes, ihres kleinen Sohnes, ihrer großen und ihrer jüngeren Tochter Eva. Dem Leser steigt der Kaffeeduft in die Nase. Mit am Tisch sitzt auch Jürgen, Evas Freund und Ehemann in Spe. Er wirkt wie ein Fremdkörper in dem harmonischen Gefüge. Seine gelben Rosen in der Vase wie eine Grabbeigabe. Noch ahnt niemand am Tisch, dass sie ein Vorbote sind. Ein Vorbote für die anstehende Auseinandersetzung mit Tod und Schuld. Denn hier im Kleinen beginnt Annette Hess ein Stück deutscher Geschichte aufzurollen. Ein Stück deutscher Geschichte, das bislang wohl nicht oft genug aufgerollt wurde, wenn es erst kürzlich öffentlich als Vogelschiss bezeichnet werden konnte. Annette Hess trifft mit ihrem Roman einen Nerv unserer Zeit. Die Wohnung der Familie Bruns befindet sich über dem Wirtshaus Deutsches Haus, das Evas Eltern betreiben. Vater Ludwig kocht, Mutter Edith bedient die Gäste. Eva hilft hin und wieder aus, ist aber eigentlich Polnisch-Dolmetscherin. Sie wirkt fraulich mit ihren vollen Lippen, einer schlanken Nase und langem, naturblonden Haar, der sie sich zu einem Dutt steckt. Es ist das Jahr 1963 in Frankfurt. Eva ist in ihren 20ern. Von Auschwitz hat sie 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie etwas gehört. Eines Tages schlägt sie die Zeitung auf. Überschrift: 70% der Deutschen wollen den Prozess nicht. Als die Mutter sieht, womit sich Eva beschäftigt, nimmt sie ihr die Zeitung aus der Hand, knüllt sie zusammen und verbrennt sie im Ofen.
Die Gesichter fangen Feuer, Asche wirbelt durch das Zimmer.
Dann stürzt sie ins Bad und übergibt sich. Eva ist irritiert. Ihrem kleinen Bruder erklärt sie:
Du weißt doch, dass Mutti von Brandgeruch manchmal schlecht wird.
Auch Evas Familie will sich nicht mit dem anstehenden Prozess auseinandersetzen. Unterdessen treffen die ersten Zeugen in der Stadt ein.
Ihr fiel ein älterer, bärtiger Mann auf, der sich langsam über den Markt tastete. Als fürchtete er, auf dem Schnee auszurutschen. Er trug einen dünnen Mantel und einen tiefschwarzen, hohen Hut mit einer schmalen Krempe. In der Hand hielt er einen kleinen Koffer.
Die Aussagen dieses bärtigen Mannes aus Polen wird Eva im Auschwitz-Prozess später übersetzen. Aus irgendeinem Grund hat sie das Gefühl, es schuldig zu sein. Im Gegensatz zu ihren Eltern kann sie die Vergangenheit nicht Vergangenheit sein lassen. Wie weit die jedoch immer noch in die Gegenwart reicht, muss sie schon zu Beginn des Prozesses beobachten.
In diesem Moment erschien ein hagerer Mann in einem tadellos sitzenden dunkelblauen Anzug zwischen den drängelnden Zuschauern in der Saaltür. Er zeigt einem Justizbeamten seinen Ausweis und ein amtliches Schreiben. Der Beamte stand plötzlich stramm und schlug die Hacken zusammen.
Deutsches Haus ist Annette Hess erster Roman. Was sie schafft, ist zu zeigen, dass das Schuldzuweisen im Nachhinein ein komplexes Unterfangen ist, das nicht nur die Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte, sondern auch die Haltung zur Gegenwart Familien spaltet. Annette Hess' Roman eröffnet außerdem ein kleines Gesellschaftspanorama, das die 60er Jahre einfängt. Frauen haben zu heiraten, ihr Nervenkostüm zu schonen. Männer haben Entscheidungen zu treffen, das Geld nach Hause zu bringen. Und sie haben Auto zu fahren, wie Jürgen es macht, um einen Verlobungsring zu besorgen.
Er fuhr in die Innenstadt. Besser gesagt, er schob sich in einer endlos qualmenden Blechschlange quälend langsam voran. Als Feierabendverkehr hatte die Allgemeine Zeitung kürzlich dieses Phänomen bezeichnet, das bisher nur aus großen amerikanischen Städten als Rush Hour bekannt gewesen war. Frankfurt war die westdeutsche Stadt mit den meisten Kraftwagen. Das war unübersehbar.
Evas Freund Jürgen gehört zur gehobenen Schicht. Sein Vater leitet ein Versandunternehmen. Für Eva bietet sich die Chance eines gesellschaftlichen Aufstiegs. Als Jürgen mit bei ihnen am Kaffeetisch sitzt, begreift sie, wie verbunden sie sich ihren Eltern fühlt. Erst fällt ihr Blick auf das zerschlissene Sofa, das mit einer selbst gehäkelten Decke kaschiert ist, dann sieht sie ihren Vater an.
Er hatte einen kleinen grünen Fetzen an der Wange. Petersilie wahrscheinlich. Eva strich ihm schnell über das weiche Gesicht. Ihr Vater hielt ihre Hand fest und drückte sie kurz, ohne Eva anzusehen. Eva schluckte. Sie wurde wütend auf Jürgen mit seinem abschätzenden Blick. Gut, er war anderes gewohnt. Aber er musste doch sehen, wie bemüht ihre Eltern waren, wie rechtschaffen, wie liebenswert.
Diese Einschätzung ihrer Eltern muss Eva im Laufe des Romans leider immer mehr in Frage stellen. Im Roman »Deutsches Haus« hat jedes Wort seinen Platz, keins ist überflüssig, ein Satz führt zum nächsten, kein Handlungsschritt verliert sich. Alle Gewehre, die an der Wand hängen, werden irgendwann abgefeuert, kein erzählerisches Detail ist bloße Zierde. Evas Narbe über ihrem linken Ohr, das fehlende kleine Geschenkpaket einer Pyramidenfigur, ihre Angst vorm Friseur. Was das betrifft, lässt sich die Serienschreiberin von Weißensee und Kudamm auch in diesem Stoff wiedererkennen. Vielleicht hat Jürgen sogar etwas von dem Fabrikantensohn Joachim aus dem Fernsehzweiteiler Kudamm. Wie im Film nehmen die Figuren im Buch ihre Umwelt vor allem sehend wahr, reflektieren, wenn dann das gerade Gesehene oder Emotionen ausgelöst durch das gerade Gesehene. Wie mit dieser Verantwortung, mit der Schuld umgehen? Lässt sich das in Worte fassen? Beim Prozess von Beginn an dabei ist auch der junge Kanadier David Miller. Er unterstützt die Anklage. David hat dichte, rötliche Haare und Sommersprossen. Auch ihn scheint irgendetwas mit Auschwitz zu verbinden.
David stand unter dichten Tannen irgendwo in Deutschland. Da ging ein Wind durch die Wipfel, ein leises Rauschen. David blickte nach oben in die Baumkronen über sich. Hier und dort fiel Schnee von den Zweigen herab. Und da wurde David plötzlich überwältigt von der ungeheuren Menge an Verbrechen, die in 3 Tagen auf den Tisch kommen würde. Für einen Moment hatte er eine Vorstellung von der Anzahl der Menschen, denen sie gerecht werden mussten. So viele, als würde man all die Baumnadeln über seinem Kopf zusammennehmen. Jeder einzelne stand für einen der Verfolgten, der Gequälten, der ermordeten Menschen.
Man kann es nicht in Worte fassen, man kann es nur versuchen. Annette Hess gelingt das mal mehr, mal weniger.
Sie taten das Einzige, was man dem allen vielleicht entgegensetzen kann. Sie liebten sich.
Neben der Haupthandlung um die etwas zu integer geratene Eva gibt es viele kleine Nebenhandlungen, in denen auch die Schicksale der Figuren immer eine Spur zu dick aufgetragen sind. Dadurch liest es sich spannend, aber auch ein bisschen gewollt. Gleichzeitig zeigt Annette Hess beispielhaft, wie das Große im Kleinen wirkt und in die nächsten Generationen nachhallt.
Maja Fiedler über den Roman »Deutsches Haus« von Annette Hess aus dem Ullstein Verlag. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Bestseller-Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de. In der SWR-Mediathek oder der neuen SWR2-App. Die Musik kam heute von Herbert Grönemeyer und seinem aktuellen Album Tumult. Für die Technik der Sendung war Rudyard Hasel zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Hoppala, einfach mit mir mit. Eine Schutzbrille. Trittst du an ein Mikrofon, triffst du sofort den richtigen Ton und bist und bleibst mein Lieblingsbonbon, deinem Mittel heiligen den Zweck. Wir sind sofort ganz hin und weg. Und zum Weht haucht zart Melancholie, du siehst aus zum Niederknien. Du kannst jederzeit auch weiterziehen, so werden Träume wahr. Sommer, das ganze Jahr. Solo! Star. Und bei Bedarf auch dein Kommissar.
passiert.